Herzlich willkommen zu Kommen. Jetzt, verrückte Zeiten in Zeiten der Corona-Krise. Wir wollten diese Sendung eigentlich unter einem Hashtag Hoffnung in Zeiten von Corona stellen. Petram, da hattest du einige Einwände gestern, als wir darüber gesprochen haben.
Ja, auch erstmal hallo zusammen. Ich bin ja gerade zurück, auch von meinem Urlaub. Ich musste meinen Urlaub abbrechen, ja, weil es sind keine Zeiten, um Urlaub zu machen. Und ja, ich finde, wir können über Hoffnung und Sachen reden, aber wir müssen, glaube ich, erstmal nochmal darüber sprechen, womit wir es eigentlich zu tun haben gerade. Weil mein Eindruck ist, dass viele, gerade kritische Menschen, weil sie oft den Regierungen misstrauen, weil sie oft zu Recht, ja, auch nicht so recht glauben, was von oben kommt, so ein bisschen kritisch sind über die Probleme, die auf uns zukommen. Ich meinerseits finde, dass es eigentlich noch viel schlimmer ist, als was die Regierungen uns gerade so erzählen und was wir sozusagen von der offiziellen Seite erfahren. Mein Eindruck ist, wir haben es gerade mit einem Jahrhundertereignis zu tun, was unzählige Menschenleben kosten wird, was katastrophale Folgen haben wird. Und mein Eindruck ist, dass wir uns gerade am Anfang diese Corona-Krise, ich habe einen sehr schönen Begriff gehört von einem Podcast bei Joe Rogan, der hat einen Virologen interviewt, der hat von einem Corona-Winter gesprochen. Und ich finde, wir sind gerade in diesen Winter reingegangen. Und ich finde, wir müssen erst einmal verstehen, was da auf uns zukommt, was für Gefahren da auf uns zukommen, was für eine Katastrophe auf uns zukommt, um dann miteinander zu überlegen, was machen wir daraus.
Also ich glaube, wir müssen dieses Thema vielleicht in zwei unterschiedliche Themenstränge ausarbeiten. Einmal redest du, glaube ich, von so einer medizinischen Indikation, wo du denkst, dass diese Tatsachen, die da auf uns zukommen, also die Gefährlichkeit dieser Krankheit noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen ist.
Bei vielen noch nicht. Ja, ich bin wie gesagt in Berlin angekommen und die U-Bahn war relativ voll. Ich bin einmal U-Bahn gefahren vom Flughafen, weil ich dachte, ich muss jetzt Geld sparen, weil meine Einnahmen natürlich auch wegbrechen gerade. Und die U-Bahn war relativ voll. Ich bin vorgestern, wollte für meinen Vater Einkauf machen, habe gesehen, viele Restaurants sind immer noch voll. Viele Menschen sitzen im Cafés. Und auch was ich so im Internet bei Facebook so mitbekomme, bei vielen Kommentaren, habe ich das Gefühl, dass noch nicht ganz angekommen ist, womit wir es zu tun haben. Also ich bin kein Virologe. Ja? Ich kann jetzt nichts Genaueres sagen. Ich habe nur mich mit vielen Ärzten unterhalten und ich habe mir viele Berichte durchgelesen. Ich habe mir angeschaut, was in China los war. Und ich habe das Glück, dass ich Menschen aus China kenne und habe mit denen geredet. Ja? Es ist relativ einfach, dass viele sagen, ja, das ist ja irgendwie wie eine Grippe und verstehen das Problem noch nicht so ganz. Auch wenn wir keine Virologen sind, es ist ein relativ einfache Geschichte. Dieser Virus verbreitet sich sehr viel schneller als eine Grippe oder was wir bisher an anderen virale Krankheiten kannten. Und es hat das große Problem, das wissen inzwischen alle, dass es sich überträgt ohne Symptome. Das heißt, jeder Mensch da draußen kann irgendwie träge sein. Wir können die Träger nicht identifizieren. Und das Problem ist, das heißt, es werden sich unzählige Menschen anstecken. Die Ansteckungstempo ist so, so rasant, wenn es einmal da ist. Und das Problem ist, dass bei einem kleinen, geringen Prozentsatz von Menschen, wir wissen nicht genau, wie viele das sind, sind es 2, sind es 3, sind es 5, sind es 10, wird dieser Virus dazu führen, dass die Lunge kollabieren wird. Dass man selbstständig nicht überlebt. Dass man sozusagen eine künstliche Beatmung braucht. Jetzt kann man sich mathematisch einfach ausrechnen, diese Kurve steigt exponentiell, wenn dieses Virus einfach sich ausbreitet. Und die Betten und die Instrumente, die mir eine künstliche Beatmung geben können, sind begrenzt. Das ist, was wir in China erlebt haben, das ist, was wir in Norditalien erleben, dass die Kapazitäten irgendwann einfach voll sind und Menschen einfach daneben sind und sterben. So. Das ist, was auf uns zukommt, und zwar in der ganzen Welt. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich komme gerade aus Argentinien, so am anderen Ende ich saß am anderen Ende der Welt. Klassisch, komme ich schnell zurück zu meiner Familie, ja, und nach Deutschland. Und ich hatte da zu tun mit Menschen aus der ganzen Welt, weil die waren eine Tango-Community, aus Russland, aus China, aus USA, ja. Wie man sehen konnte, wie diese Pandemie wirklich die ganze Welt gerade erfasst. Und was mich sehr stört in der ganzen Wahrnehmung, ist einmal, dass viele Leute es noch nicht die Dramatik gecheckt haben. Mhm. Und zweitens, dieser nationale Blick. Wie schaut das jetzt ab? Wir versuchen, dass wir jetzt zurechtkommen. Ja? Das spiegelt sich auch auf Einzelverhalten wieder. Dieses Hamsterkauf, ich muss überleben oder unser Staat muss irgendwie überleben. Und nicht so wirklich den globalen Blick, was für eine Katastrophe gerade auf die Welt dazukommt. Dass wir weltweit auch eine Verantwortung haben und nicht nur für uns selber.
Jetzt hat diese weltweite Ausbreitung und der Notstand, ja, hängt natürlich auch mit unseren modernen Zeiten zu tun, hängt auch ein bisschen mit diesem Wirtschaftssystem zusammen, in dem wir uns bewegen. Auf der einen Seite, diese rasante Ausbreitung hat natürlich etwas auch mit der weltweiten Vernetzung zu tun, mit dem weltweiten Handel zu tun, dass es sich so rasant ausbreiten kann. Und das Zweite, dass dieser Notstand eintritt, oder auf marode Gesundheitssysteme trifft, wie zum Beispiel in Norditalien, wie zum Beispiel wahrscheinlich in den USA, die es besonders hart treffen wird, das sagst du ja auch immer wieder, aber auch hier in Deutschland natürlich auf ein Gesundheitssystem trifft, das in den letzten Jahren immer mehr privatisiert wurde, immer mehr unter Gewinnmaximierung gestellt wurde, mit den dazugehörigen Sparmaßnahmen, sodass das Gesundheitssystem an sich schon überlastet ist und jetzt wahrscheinlich noch doppelt und dreifach überlastet sein wird mit dem, was da auf uns zurollt. Also das Ganze hat ja etwas auch mit unserer modernen Welt zu tun. Also nationale Abschottungsmaßnahmen sind da ja so quasi 50er Jahre sehr rückschrittlich, funktioniert ja überhaupt nicht.
Ja, und ich finde es auch ein bisschen unverantwortlich. Also natürlich, man muss die Bewegung von Menschen gerade reduzieren. Darüber müssen wir auch mal reden. Ja? Social Distancing ist eine richtige Maßnahme. Aber dieses Denken, wir müssen uns nur hier schützen, finde ich auch ein bisschen egoistisch. Weil wir reden jetzt von marodem Gesundheitssystem in Deutschland, aber ganz ehrlich, wir haben eine der besten Gesundheitssysteme immer noch der Welt. Mhm. Was passiert, wenn dieser Virus, der ist schon in Indien? Der ist schon in Zentralafrika. Der ist in Kairo. Also in Kairo, in Mexico City, wie soll das Social Distancing funktionieren? In den Slum Cities. Ja? Ich meine, Indien, was gibt es da für ein Gesundheitssystem für 800 Millionen Menschen? Also da reden wir jetzt von einer Katastrophe, die da gefahren, Genozid gefahren ist, Genozid, wenn man einfach sagt, ja, wir schotten uns ab, wir gucken, wie wir klarkommen. Und was in Indien ist, interessiert uns nicht. Ne? Das finde ich ist erstmal ein Problem. Es ist nichts war so global wie diese Virus. Es zeigt, dass wir als Menschheit wirklich eins sind. Ja? Alle betroffen sind. Und das kann man nicht nur denken, die Starken sorgen nur sich um sich selber. Ja? Ich finde, das ist so, in Zeiten der Krise wird die Frage von Solidarität ganz konkret. Jetzt ist kein Gelaber mehr. Jetzt ist wirklich ganz konkret. Und Solidarität kann nicht sein, wir als Deutschland schützen jetzt nur Deutschland. Ich finde, man muss jetzt an die Ärmsten der Welt denken. Das große Problem ist in Indien, in Südamerika, in Zentralafrika, ja, da wo es gar keine, ich meine, Gesundheitssysteme gibt. Im Iran, wo ich ja geboren bin, grassiert dieser Virus ja schon etwas länger, aufgrund der iran-chinesischen Beziehungen, die es da gab, war der Virus ganz schnell dort. Ja. Und es gibt einen Bundesstaat im Südzentral-Iran, da gibt es nur 9, im ganzen Bundesstaat gibt es 9 diese Beatmungsinstrumente, die Leute brauchen, um künstliche Beatmung zu machen. Ja? Also das ist jetzt eine Herausforderung, die die Weltgemeinschaft eigentlich hat. Und ich finde, das wird in der Diskussion überhaupt nicht so gesehen, sondern wie schützt sich jeder Staat für sich selber? Und runtergebrochen ist dann so ein bisschen, wie schütze ich mich selber? Aber wir haben eine Verantwortung alle miteinander.
Okay, also was wären dann die konkreten Maßnahmen an der Stelle, die du vorschlagen würdest? Weil auf der anderen Seite bist du natürlich schon auch dafür, du hast dich jetzt selber in die Quarantäne begeben, du bist in deiner freiwilligen Quarantäne, du versuchst dich selber zu schützen, vielleicht auch andere zu schützen durch diese selbstgewählte Quarantäne. Und gleichzeitig müsste man das aber auch wiederum global denken. Also das ist sehr, sehr lokal, sehr einzeln, sehr in seiner eigenen Wohnung plus weltweit denken. Was müsste man da tun?
Naja, das sind wirklich ganz verschiedene Ebenen, über die wir reden müssen. Ich finde, das Erste ist erstmal zu verstehen, und zu akzeptieren, dass nichts mehr so ist, wie es mal war. Ich glaube, das fällt vielen Leuten so schwer, zu akzeptieren, dass der Way of Life, den wir hatten, dass viele Sachen, an denen wir uns gewohnt hatten, dass das erstmal nicht mehr geht.
Aber auf der anderen Seite denke ich mir, oder habe ich gerade das Gefühl, genau das Gegenteil. Du hast es gestern so ein bisschen als Hippieskes irgendwie so, ja, Entschleunigung abgetan. Aber ich glaube, ich habe irgendwie den Eindruck, auf der anderen Seite, die Leute gehen damit relativ entspannt um und sagen, ja gut, okay, als Fernreisen, Skireisen in Tirol, alles nicht so wahnsinnig wichtig. Ich kümmere mich jetzt um auch ein bisschen mehr um Familie, meine Nächsten, vielleicht auch nachbarschaftliche Hilfe. Das sind doch alles so Signale, wo ich mir denke, ey, vielleicht kommen die Leute jetzt auch drauf durch diesen Virus. Gut, braucht man jetzt auch nicht jeden Tag. Ist ja auch mal ganz schön, so ein bisschen entschleunigt. Ist ein bisschen schön, ein bisschen Tempo rauszunehmen. Also es hat doch auch so einen positiven Effekt.
Ja, wie gesagt, bevor wir über die positiven Effekte reden, finde ich, muss man sich wirklich im Kopf klar kriegen, was gerade weltweit passiert. Nicht, was ist jetzt in meiner WG los, was ist in meinem Haus los.
Okay.
Was ist in Südindien los? Ja, was ist in Zentralafrika los, was ist im Iran los? Ja? Und das ist einfach eine globale Katastrophe. Die Todeszahlen werden vielleicht unsere Vorstellungskraft übersteigen. Und die Folgen, die auch noch für die gesamten sozialen, wirtschaftlichen Kreisläufe sind, es ist kaum vorauszusehen. Natürlich müssen wir schauen, was können wir tun? Wie können wir in diese Krise das gut meistern? Ich finde, wir müssen das Auge erstmal auf die schwächsten Glieder der Weltgemeinschaft richten. Das sind die Menschen in Syrien, das sind die Menschen im Flüchtlingslager an Europas Grenzen, das sind die Menschen in Zentralafrika. Die brauchen als allererstes Hilfe. Dafür müsste Hilfe organisiert werden. Ich habe das Gefühl, dass das gerade in der Gesamtdiskussion total runtergeht. Alle sagen, ja, scheiße mein Job, scheiße mein dies und das. Was passiert ist wir sind nicht die Ärmsten, die betroffen sind.
Ja gut, aber das ist ja noch die dritte Ebene, die halt eben auch noch dazu kommt. Natürlich, wenn ich eine gesamte Bevölkerung, wie in Deutschland ja passiert, zur IHG mache, mehr oder weniger zu einem einzigen großen Dienstleistungssektor, der jetzt gerade wegbricht, weil diese Dienstleistungen nicht mehr gebraucht werden, dann hat das natürlich auch einen Effekt auf uns, weil klar kann ich natürlich jetzt an die Ärmsten der Welt denken und muss da solidarisch sein oder die Staaten müssten da solidarisch sein. Aber was passiert in 2 Monaten, wenn ich die Miete nicht bezahle? Ist mein Vermieter auch solidarisch mit mir? Verzichtet er dann auch auf seine Mieteinnahmen? Was ist mit dem Finanzamt in 2 Monaten? Akzeptieren die, dass ich jetzt 2 Monate lang nicht gearbeitet habe und dann auch die Steuern nicht bezahlen kann?
Tja, ich glaube, die Zukunft ist gerade wirklich vollkommen unsicher geworden für alle. Ja, so, und wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, also, was diese Woche los ist. Ja.
An dieser Stelle würde ich halt eben auch sagen, da müssen wir Hoffnung dagegen setzen, damit sich etwas ändert, damit wir etwas lernen können aus dieser Krise. Weißt du, ich meine, ich habe jetzt heute eine Geschichte geschrieben über ein Krankenhaus im Saarland, die ihren Betrieb einstellen zum Juni. Das ist eine Klinik, die zu Tode gespart wurde, die nicht wirtschaftlich läuft. Diese Entscheidung ist natürlich nicht gestern gefällt worden, sondern wahrscheinlich schon vor längerer Zeit. Aber vorgestern ist sie bekannt gegeben worden. Das ist natürlich zu Unzeit. Ja? Corona-Krise. Wie kann man nur? Wie kommen die jetzt auf die Idee, diese Klinik schließen zu wollen? Könnte man sie nicht 2 Monate länger laufen lassen, wenn jetzt diese Corona-Welle auf uns zukommt? Aber die Tatsache, dass diese Klinik geschlossen wird, weil sie nicht wirtschaftlich läuft, die ist ja schon, diese Entscheidung steht ja schon länger oder die bahnte sich längerfristig an. Und hat etwas mit dem Gesundheitssystem zu tun. Das heißt, wenn man diese Krise jetzt nicht benutzt, um darüber nachzudenken, was ist eigentlich Gesundheitsvorsorge für uns? Ist Gesundheitsvorsorge für uns natürlich nur ein Kostenfaktor oder ist es gesellschaftlicher Reichtum? Wenn wir daraus nicht lernen und wenn wir jetzt nicht die Hoffnung daraus ableiten, hey, da könnte man jetzt etwas ändern angesichts einer solchen Krise, weil die Menschheit es endlich versteht, dass es so nicht weitergeht, bin ich eben dafür, dass man diesen positiven Twist aus dieser Geschichte halt mitnimmt, auf jeden Fall. ich möchte das jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, dass wir solidarisch sein müssen mit den Ärmsten dieser Welt, dass wir da versuchen, so viel wie möglich Beatmungsgeräte in diese Regionen zu schicken und so schnell wie möglich, so effektiv wie möglich diese Transportwege des Kapitalismus ja auch noch existieren, dass wir die zu etwas Gutem ausnutzen. Aber nichtsdestotrotz muss man doch daran, also kann man an dieser Krise ja auch sehen, was alles falsch läuft und ja, wo man vieles verbessern kann.
Ja, ja, wir werden noch viel mehr sehen, was alles falsch läuft, wenn die Leichenberge sich auftun werden in gewissen Regionen der Welt. Und was passiert, ich meine, es ist gerade so, es ist so viele Ebenen in dieser Diskussion. Wie gesagt, wir waren kurz bei der Frage von, was kann jeder Einzelne tun? Jetzt sind wir wieder bei der Frage, was müsste sozusagen von staatlicher Seite oder von Industrie von passieren? Ne? Was natürlich passieren müsste, ist, dass man eine komplette Umlenkung der Ressourcen jetzt macht auf den Gesundheitssektor. Ja? Mhm. Ich meine, in Deutschland macht es gerade einen sehr regulierten, langsamen System-Shutdown. Ja? Was auch einiges dafür spricht, es so zu machen. Was aber nicht passiert, was eigentlich passieren müsste, ist, dass man jetzt schaut, sofort so viele wie möglich für diese Atemgeräte zu organisieren, so viele wie möglich medizinisches Personal zu organisieren, die auch mobil ist, die man hin und her schicken kann. Ja? Ich meine, China hat diese Krise ja eingedämmt, nach eigenen Angaben, man muss das immer mit Vorsicht genießen, indem sie 100 Millionen Menschen unter Zwangsquarantäne gestellt haben, in zwei großen Regionen und 500.000 Ärzte in die Region geschickt haben und mehrere Krankenhäuser aus dem Boden gestampft haben. Riesige Krankenhäuser. Ja. Ich sehe das in Deutschland gerade nicht. Ich weiß nicht, vielleicht machen die es heimlich. Ja, so, ich sehe das aber nicht.
Also es wird diskutiert, dass das Messegelände zu einem Krankenhaus umgebaut wird.
Das finde ich auch gut. Ich habe mit einem jungen Arzt gesprochen, der bei Charité ist. Der meinte, naja, so richtig vorbereitet finden sie das da noch nicht. Ne? Wenn so eine Welle zu kommen. Wir haben ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, ich finde, das große Problem ist, jetzt denkt man nur für sich, aber was eigentlich müsste man viel mehr Ressourcen organisieren, damit man in Südindien helfen kann. Ja? Das wird sicher nicht passieren. Ich glaube, das Erste, was man wirklich merkt, was falsch ist in dieser Welt, ist, dass wir in einer globalen Welt leben und die Probleme so global auftreten, dieser Virus, nichts war so global wie dieser Virus, Politik, Entscheidungen, aber immer noch auf nationaler Ebene stattfinden. Und ich finde, es gibt ja noch nicht mal eine richtige Koordination in der Pandemiebekämpfung zwischen den verschiedenen Staaten. Ja? Das ist erstmal auf staatlicher Ebene, finde ich, das größte Problem. Wir müssen viel mehr zu einem globalen Sicherungssystem kommen, wenn es um Gesundheit geht. Natürlich auch um weitere Aspekte geht, aber erstmal, wenn es um Gesundheit geht. Das, finde ich, ist erstmal das auffälligste Problem. Und solange dieses Virus global grassiert, was willst du dann auch auf nationaler Ebene machen? Muss ich komplett abschotten auf Dauer? Oder? Also das ist, ich finde, das ist erstmal ein Strukturproblem, auf dem wir stoßen, den man jetzt auch nicht von heute auf morgen lösen kann, aber erstmal als Problem, finde ich, mal feststellen muss. Wenn du fragst, was ist falsch? Ja?
Also einen weiteren Artikel, den ich gelesen habe, den ich auch sehr, sehr interessant fand, ist, dass der Zusammenhang zwischen Agrarindustrie und diesem Auftreten des neuen Virus, dass eben auch durch diese Homogenisierung von Viehbeständen, die dann nur aus einer einzigen Sorte Vieh besteht und dann auch noch mit einer relativ hohen Durchlaufgeschwindigkeit, also diese Tiere werden noch nicht mal besonders alt, sodass sie virologische Immunitäten ausbilden können, dass das eben auch dazu beiträgt, dass neue aggressive Virenarten wie dieser Coronavirus jetzt überhaupt erst entstehen können, plus dann auch noch irgendwie, dass wiederum gut betuchtere Leute auf Wildfleisch umsteigen und dadurch diese kapitalistische Verwertung von wildem Fleisch, also von Wildbeständen, die dann gejagt oder kapitalistisch verwertet werden, eben auch noch in Regionen vordringt, wo dann solche Viren bestehen, die dann, wie zum Beispiel über diesen exklusiven Viehmarkt oder Fleischmarkt in Wuhan anscheinend dann halt eben in so städtische Zentren überschwappen.
Ja, das ist ein sehr spannender Artikel, Interview mit Rob Wallace in Marx 21, den sollten wir auch unbedingt, wenn wir auch in einem YouTube-Text hier einfügen. Ich glaube, dass diese Krise eigentlich auch zeigt, diese Virus, dass wir eigentlich ein Reset brauchen, in komplett vielen Bereichen, ja? In der Essensproduktion, Nahrungsproduktion und so weiter und so fort. Diese Krise wird so heftig werden, dass tatsächlich auch eine System-Change jetzt ganz konkret wird danach. Ja, man kann nicht einfach so danach sagen, wir machen so weiter. Allerdings glaube ich, wie gesagt, wir sind noch am Anfang dessen. Ne? So, wir werden da jetzt reinschlittern. Und jenseits der Frage, was für ein System-Change wir danach brauchen, ist jetzt erstmal gefragt, was machen wir in dieser Krise? Ja? Und ich würde gerne da, ich habe gesagt, mein Hauptpunkt ist, die Staaten müssten einfach kooperieren jetzt ganz schnell, muss eine ganz schnelle Koordination geben. Ich würde mir wünschen, dass die WHO die stärkste Institution wird für Politik weltweit gerade, vieles dem untergeordnet wird. Und ich würde mir wünschen, dass viele Ressourcen jetzt in den Gesundheitssektor umgelenkt werden, aber auch als mobile Ressourcen, die in anderen Ländern geschickt werden und nicht nur in diesen nationalstaatlichen Grenzen gedacht werden. Was aber jetzt auf der individuellen Ebene, was wir...
Ganz kurz, möchte ich kurz einhaken, welche Chancen haben wir da jetzt einzuschreiten? Also gehen wir da zu Hunderttausendsten auf die Straße und fordern dieses Geld, dass dieses Geld jetzt umgelenkt wird in den Gesundheitssektor? Oder also wie sind da unsere Einflussmöglichkeiten?
Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage, was heißt überhaupt Politik in Zeiten von Social Distancing? Also erstmal, was man unmittelbar machen kann, ist Ärzte ohne Grenzen zu spenden, wenn man noch Geld hat, ja, und jetzt nicht die Angst hat, komplett arm zu sein, würde ich bitten, da Ärzte ohne Grenzen zu spenden, weil die werden das machen, egal was die Staaten tun oder nicht. Was heißt Politik, was heißt Aktivismus eigentlich in Zeiten von Social Distance? Mhm. Wir sehen uns ja jetzt auch virtuell und ich glaube tatsächlich, wir müssen Politik neu oder kollektive Aktion, Organisierung, Gemeinschaft, jetzt in der nächsten Zeit im virtuellen Denken und Machen. Das ist die Challenge, die ansteht. Ich habe gerade Einladungen bekommen von Friday for Future Gruppen, die Webinare machen, also Online-Seminare und Diskussionen zu ihren Themen. Ich finde das total gut. Wir von Common werden heute Abend ja auch ein Online-Treffen machen und unsere Arbeit besprechen für die Zukunft. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal die Herausforderung, die vor uns steht, wie wir im virtuellen überhaupt Gemeinschaft bilden können. Das gilt für persönlichen, aber auch für politischen Ebene. Also ich habe, wie du schon gesagt hast, mich in eine Zwangsquarantäne gesteckt nach dem Urlaub. Nicht, weil ich um mich selber sehr besorgt bin. Ich rauche 2 bis 3 Zigaretten früher. Ich trainiere nicht so viel wie du, Markus. Du hast mir auch Trainingseinheiten geschickt, was ich machen soll. Leider habe ich die sehr vernachlässigt. Mein Immunsystem ist nicht so gut. Ja? Trotzdem bin ich jetzt nicht hauptgefährdete Gruppe. Sondern ich möchte andere nicht anstecken. Ja? Meine Eltern sehe ich nicht mehr. Und es geht um ältere Menschen. Jeder von uns hat die Verantwortung, dass wir diese Virus nicht weitertragen, damit ich nicht so ein Bett belege im Krankenhaus, der andere Leute benötigen. Ja? Das ist, glaube ich, die Verantwortung, die jeder hat. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Verständnis dafür, wenn Leute sich in Restaurants jetzt irgendwie tummeln in Berlin, nur um zu essen. Man kann es anders organisieren. Wie gesagt, anders ist es in Kairo, anders ist es in Bombay. Da ist Social Distancing nicht möglich. In Slum Cities und Mexico City ist es nicht möglich. Ja? Aber wir können das, soweit wir können, sollten wir das auch tun. Aber seit ich zu Hause bin, ich bin überhaupt nicht einsam. Also ich fühle mich bisher noch überhaupt nicht einsam. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit, weil ich gerade nur am Videochatten bin mit meinen Freundinnen und Freunden. Und ich finde, das ist etwas, was wir alle machen sollten. Wir sollten in Kontakt bleiben. Wir sollten versuchen jetzt einfach trotzdem viel zu chatten. Wir haben Gott sei Dank das Internet und das ist für die individuelle Ebene, finde ich, sehr wichtig. Und man kann sich auch organisieren. Ich habe jetzt gehört aus Neukölln, Aktivisten von Extinction Rebellion, Berlin-Neukölln, haben jetzt Hilfegruppen organisiert für ältere Menschen. Die bieten an, für sie einkaufen zu gehen, fragen sie, was sie brauchen in der Nachbarschaft und so weiter. Das finde ich ganz toll. Das sind konkrete solidarische Netzwerke aufzubauen. Was das für Politik und politische Organisierung heißt, da stehen wir am Anfang. Da müssen wir es mal gucken. Also Online-Petitionen gibt es ja schon länger, aber ich finde, das ist nicht die Antwort. Die Frage ist, kann man Online-Demonstrationen organisieren? Man muss alle treffen irgendwie. Wie können wir es wirklich organisieren, Austausch haben, Aktionen im Netz organisieren? Das weiß ich noch nicht. Da müssen wir es mal loslegen und zu experimentieren.
Also wenn du jetzt sagst, dass die Gesellschaft oder diese Wirtschaftsweise irgendwie so eine Art Reset braucht oder auf eine Art Reset zusteuert, dann hat das, kann das ja in zwei verschiedene Richtungen gehen. Erstens, es entwickelt sich auf ganz natürliche, spontane Art und Weise, wie vom Himmel gefallen, irgendwie so in eine Richtung, die uns passt. Nämlich wir machen eine vernunftgeleitete, bedarfsorientierte Produktionsweise, die Mensch und Natur schützt und alle Ressourcen schont und so nachhaltig wie möglich produziert. Wäre natürlich Jackpot. Oder aber wir steuern auf nationale Alleingänge zu. Abschottungspolitik hat irgendwie wieder das große Revival, noch mehr Revival. Also die AfD schäumt ja jetzt schon irgendwie oder macht da Stimmung dahingehend irgendwie so, ja, also wir schließen die Viren, aber Einwanderer dürfen rein. Also so quasi, die will den virologischen Shutdown dann eben halt auf Einwanderungspolitik und Menschenrechte natürlich ausdehnen. Oder aber, und das ist das, was ich wirklich mehr befürchte, es geht jetzt runter. Corona wird als Grund für eine weltweite Rezession hergenommen, die unserer Meinung nach ja sowieso schon längst überfällig ist, weil wir Überproduktionskrisen haben und deshalb eigentlich eine Rezession schon länger hätte stattfinden müssen und nur künstlich verlängert wurde oder aufgehalten wurde. Okay, also dieser Coronavirus ist jetzt also die übermächtige Macht, die dieses Wirtschaftssystem schädigt im ansonsten guten Kapitalismus. Man fährt alles ein bisschen runter, man haut alles zusammen, irgendwelche Branchen sterben ab, um danach nochmal mit Vollgas wieder in den nächsten Aufschwung steuern zu können. Und das ist so meine Angst, die ich habe, dass die Leute jetzt irgendwie denken, ha, eigentlich gut, ich muss nicht die ganze Zeit von A nach Z mit dem Flugzeug fliegen, geht auch ohne, alles ein bisschen langsam, alles ein bisschen schöner und dann aber in 3, 4 Jahren alles vergessen ist und wieder Vollgas und gegen die Wand.
Kann passieren. Es ist, wie gesagt, wirklich eine absolut offene Situation, wo wir nicht wissen, was in einer Woche sein wird.
Ja, aber in diesem Fall müssen wir ja unsere Vorschläge irgendwie rüberbringen. Wie machen wir das jetzt, also in diesen Zeiten? Also wir können Videos machen natürlich, wir können uns unterhalten und vielleicht hoffen wir mal, dass ein paar hundert Leute, ein paar tausend Leute sich dieses Video angucken und denken, ja, das, was Scheier und Steiger da gesagt haben, ist ja total vernünftig. Wir müssen über Arbeit nachdenken, wir müssen über Reichtum nachdenken, wir müssen das alles anders organisieren. Wie machen wir das? Angela Merkel wird es nicht tun. Du bist ein großer Fan von Angela Merkel, ich weiß es.
Nein, ich bin natürlich kein Fan von Angela Merkel. Ich bin nur froh, dass wir nicht einen wie Boris Johnson als Regierungschef haben, der ja tatsächlich vorgeschlagen hat, man muss da gar nichts machen. Ja, so das ist
Herdenimmunität, bildet sich heraus.
Ja? Dann kamen Studien, wie viele Hunderttausende Tote das für England bedeuten würde. Oder ein Bolsonaro in Brasilien, der sagt, ach, das ist alles Panikmache. Die machen ja gar nichts in Brasilien. Also man muss sich vorstellen, was die Regierung macht, nichts, sagt alles Panikmache. Und was das dann in Slums von Brasilien anrichten wird, wenn der Virus sich dort ausbreitet und was er tun wird. Ja? Wir haben zumindest hier mit einer nicht antiwissenschaftlichen Regierung zu tun. Und wir haben zumindest noch ein Gesundheitssystem, der aus Zeiten Sozialstaat kommt und noch gewisse Ressourcen noch hat, auch wenn sie in den letzten Jahren massiv runtergefahren und eh schon am Limit war. Also jeder von uns, der Ärztinnen und Ärzte kennt oder Menschen aus dem Pflegebereich, weiß, wie es da schon aussah, bevor es die Corona-Krise gab. Und das ist das beste Gesundheitssystem, was es weltweit gibt. Okay, vielleicht drittbeste nach Kuba. Kuba hat noch ein besseres als in Deutschland, ja? Und jetzt kann man sich vorstellen, was es weltweit bedeutet. Was kann man tun? Ich glaube, das ist die Aufgabe, die jetzt vor uns steht. Niemand kann es genau beantworten. Ich wäre ein Scharlatan, wenn ich da eine Frage wüsste. Ja, das machen wir jetzt. Und danach gibt es ein besseres System. Wissen wir nicht. Aber wir gehen durch eine Krise historischen Ausmaßes, durch ein Jahrhundertereignis. Und entweder, du hast es, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit. Wir haben noch nicht die Pro-Version von Zoom. Müssen wir uns langsam aufzulegen, trotz knappe Kassen, weil die Einnahmen ja alle wegbrechen. Was können wir tun? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Leute, diskutiert mit uns. Gebt uns Vorschläge. Ja? Ich finde, wir müssen auch gucken als Common, ob wir nicht mehr kollektive Diskussionsräume öffnen können, wo Menschen sich austauschen können. Weil ich glaube, ein Austauschbedarf ist gerade sehr, sehr groß. Facebook alleine ist nicht der Ort, wo man sich richtig austauschen kann. Übrigens, Facebook, ich habe gesehen, zensiert seit gestern viele Beiträge über Coronavirus. Keine Ahnung, warum, was da los ist. Ich habe jetzt Meldungen von Leuten gehört, die ich vertraue. Wir müssen gucken, wie wir Räume schaffen können für kollektiven Austausch und Organisierung. Was daraus an Handlungsmöglichkeiten entstehen, kann, glaube ich, jetzt noch keine sagen. Wir müssen auch gucken, wie die Krise uns konkret hier trifft.
Also ich bin dafür, dass wir tatsächlich diese Sendereihe unter dem Motto die Hoffnung in Zeiten von Corona fortsetzen und uns mit Menschen in Kontakt setzen, die tatsächlich über Alternativen nachdenken zu diesem Wirtschaftssystem, zu diesem demokratischen System, die sich eben auch mit einer Gesellschaft nach einem Reset beschäftigen. Und ich nehme deine Sorge wirklich zur Kenntnis und ich nehme sie auch ernst. Ja? Also ich nehme auch deine Sorge um die Ärmsten in dieser Welt ernst und würde mich deiner Forderung anschließen, hey, da müssen wir solidarisch sein, da müssen wir also wirklich alles hinschicken, was Menschen möglich ist oder was da zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite würde ich mich schon auch gerne mit dem beschäftigen, was nach diesem Reset kommt. Ja, und ich würde diese Diskussion sehr, sehr ungern den Leuten überlassen, die mitverantwortlich auch für diese Art von Krise sind.
Um dich darin nur zu bestätigen, also es ist überhaupt nicht gesagt, dass nach dieser Krise es besser wird. Also man erinnert sich an die Ansätze, die Naomi Klein mal beschrieben hat, über Katastrophenkapitalismus. Wie so Katastrophen auch genutzt werden von Mächtigen dieser Welt, von Teilen der Mächtigen dieser Welt, um noch mehr Macht anzueignen, sich noch mehr Macht anzueignen. Um ein konkretes Beispiel zu nennen aus dem Bereich Fußball, den ich ja sehr verfolge als Fußballfan. Ja, in Deutschland ist es so, dass die Fußballclubs formal den Mitgliedern gehören, als Eigentumsrecht. Ja, mhm. Nicht wie in England, wo irgendein Reicher sich einen Club kaufen kann, geht in Deutschland nicht. Ja? Und jetzt anhand dieser Krise, anhand der Diskussion, die es um Dietmar Hopp und Hoffenheim gab, kennt vielleicht Leute bei den Hoffenheim, dass sich einem gehört, ja, ist nicht nach dem Vereinsrecht. Ja. Jetzt hat der Manager von meinem Lieblingsclub 1. FC Köln, Horst Held, gestern gesagt, ja, aufgrund der Krise, die jetzt kommt, müssen wir diese Vereinsstruktur und 50-1-Regelung überdenken. Ob man nicht doch fremde Investoren holt, die den Vereinen dann gehören. Das heißt, diese Krise...
Und aus welchem Grund?
Ja, weil die kein Geld mehr haben, die Vereine jetzt.
Ja, die Fußballvereine. Ach, weil die durch die Zuschauereinnahmen jetzt Verluste machen.
Genau. Die Existenz der Fußballvereine steht ja auch auf dem Spiel. Ja? Mhm. Und jetzt kommt die Diskussion, ja, vielleicht müssen wir die Vereinsstruktur aufgeben und Fremdinvestoren zulassen für die Zukunft, damit wir überhaupt überleben können. Das heißt, das kann dazu führen, dass das ein bisschen demokratische Reform, die wir hier in Deutschland im Fußballverein haben, jetzt aufgehoben wird. Ja? Das ist ein ganz konkretes Beispiel jetzt. Und wie gesagt, wir stehen noch am Anfang. Was wird passieren, wenn hier auch in Deutschland die Krankenhauskapazitäten überfüllt sind? So, ich finde die Frage von Solidarität, Mitmenschlichkeit wird jetzt sehr konkret. Ja, ich finde, wir müssen vorbildlich sein, jeder für sich. Niemand sollte Hamsterkäufer machen. Mehr als das, was man wirklich für eine Woche braucht, das ist einfach scheiße. Man sollte nicht Regale leer kaufen, weil da ist noch jemand hinter dir, der die Sachen auch braucht. Ja, da fängt es schon an. Individuell, aber auch auf kollektive Form. Wie können wir tatsächlich in Kontakt bleiben, Gemeinschaft bilden? Lass uns da Vorbild sein und das ist dann die Hoffnung in diesem Winter.
Das, was du gerade auch gesagt hast, dass so eine Krise oder so eine Krise in diesem Wirtschaftssystem auch oft ausgenutzt wird, um noch mehr Macht anzuhäufen, das müsste man vielleicht auch mal allen Verschwörungstheoretikern an die Hand geben, die jetzt glauben, das ist alles eine ganz große Inszenierung. Wahrscheinlich ist es keine große Inszenierung, aber sie wird natürlich benutzt, um gewisse Vorteile, um gewisse Politiken durchzusetzen. Das passiert ja mit allen möglichen Krisen und mit allen möglichen Krisenerscheinungen ist es immer wieder passiert, dass solche Sachen ausgenutzt werden. Und das ist auch der Punkt, wo wir natürlich dann einhaken müssen und sagen müssen, nee, also wir wollen das anders oder wir überlassen dieses Spielfeld jetzt nicht den Leuten, die das jetzt für ihre Zwecke wiederum ausnutzen wollen.
Ja, aber
Die Frage, die ich mir dann natürlich stelle, wenn wir noch nicht mal mehr auf die Straße gehen können zu 100.000, also die große Mietendemonstration am 28.03. wird ja wahrscheinlich nicht stattfinden, so wie es aussieht. Also wenn wir noch nicht mal mehr zeigen können, wie viele wir tatsächlich sind, dann wird es natürlich schwierig.
Das müssen wir virtuell jetzt organisieren. Wir müssen gucken, wie wir virtuell auch Macht generieren können. Ich finde, das ist eine Challenge, die jetzt schon läuft, die wir auch machen können. Lass mich noch eine Sache zur Verschwörungstheorien bitte sagen. Also, es ist abstrus, was man da liest. Also, keine Elite der Welt würde doch sowas machen, wo dann die Bänder von Daimler-Benz und VW stillstehen. Alle Konzerne stehen still. Ja? Das ist der krasseste Schlag gegen die gesamte Produktion und Macht dieser Welt. Und das ist wirklich so abstrus. Ich sage immer so, es ist ungefähr so, es ist 9-11, du sitzt in diesem Tower, es brennt und fällt gerade runter. Ich sage, wer war das? Wer war das? Es ist es egal. Get the fuck out of this tower. Ja? So, hau da ab. Ja? Und du sitzt noch unten in diesem Tower. Die Menschen in Indien sitzen ganz oben. Also das ist wirklich teilweise abstrus, was man so im Netz so liest. Ja? Das ist wirklich eine... Ich glaube, wir werden in 2 Wochen noch anders über die Sache reden. Also gut.
Wir bleiben am Start. Also wir werden jetzt mehrere Arten von diesen Gesprächen wahrscheinlich führen mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, wie sich das alles entwickelt. Also ich habe das neulich als großes Experiment für die Gesellschaft bezeichnet. Mein Sohn meinte dann, nein, das ist ein Stresstest für diese Gesellschaft. Und ich glaube, er hat recht. Gut, bis dahin. Bis zur nächsten Sendung. Auf Wiedersehen.